Moin und herzlich willkommen zu meiner 82. Episode meiner 100 Bücher in 200 Wochen Challenge. Heute halte ich in den Händen das Buch Der Satz, der dein Leben verändert von Ulrich und Renate Dehner mit Introvision gegen inneren Stress, Ängste und Blockaden. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass du heute am Ende der Folge etwas gelernt haben wirst über Transaktionsanalyse, etwas über Imperative, innere Alarme und natürlich auch etwas über Introvision. Oder um es etwas einfacher auszudrücken, du wirst etwas lernen über dich und dein Verhalten und vielleicht auch hoffentlich ein paar Erkenntnisse, wieso du dich so verhältst, wie du dich verhältst und was du gegebenenfalls tun könntest, um dich zu verändern. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe in den letzten 5 Jahren über 100 Bücher gelesen, grob so im Bereich persönlicher Weiterentwicklung und habe es mir zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen aus den Büchern für mich zu konservieren und gleichzeitig auch irgendwie dadurch zu verdichten, ein bisschen aufzubereiten, anzureichern, um meine persönlichen Erfahrungen als Offizier, als Unternehmer, als selbstständiger Trainer und Coach und vielleicht dir damit auch die Möglichkeit zu spendieren, dich ein wenig zu inspirieren, dich zum Nachdenken anzuregen. Und heute möchte ich mit dir sprechen über den Satz, der dein Leben verändert oder verändern kann. Und dieses Buch mit eben diesem Titel war mal wieder eine Empfehlung. Und zwar eine Empfehlung eines potenziellen Coaching-Kunden von mir selbst. Ich habe den Bengel mal im Rahmen eines Trainings kennengelernt. Ich war der Trainer, er war Teilnehmer und wir sind danach ja im Austausch geblieben. Er ist in einem Unternehmen in einer sehr leitenden, verantwortungsvollen Position. Etwas, was ich als einen Leistungsträger beschreiben würde, na, wie das dann so immer ist. Extrem stark eingespannt und struggelt ein wenig mit der Balance, alle Lebensbereiche irgendwie im Blick zu behalten, allem gerecht zu werden. Und ich glaube, jeder, der schon mal intensiv in Arbeit und Projekten eingespannt war, weiß relativ genau, an welchen Fronten dieser Bengel zu kämpfen hat. Und wir sind aber noch nicht zusammengekommen. Ja, wir sind jetzt schon so ein paar Monate, Jahre, kann ich schon fast sagen, im Austausch. Und er befindet sich aktuell über seine Company, aber in einem Coaching-Prozess. Und wir haben uns E-Mails geschrieben und empfehlen uns immer wieder Bücher. Und er fragte mich, ob ich denn von Introvision schon mal was gehört hätte. Falls nein, hier das Buch. Und ja, ich habe noch nichts davon gehört und ich gehe davon aus, dass er jetzt gerade genau diese Coaching-Methodik genießt. Und ich habe kurz danach gegoogelt und ich fand es erst einmal spannend. Und immer, wenn mir jemand ein Buch empfiehlt, von dem ich selbst viel halte, also von den Menschen, dann brauche ich jetzt nicht lange darüber nachdenken, ob ich dem Buch eine Chance gebe. Und kann zumindest sagen, dass dieses Buch auf jeden Fall ein Sachbuch ist in seiner reinsten Form, komprimiert auf 152 Seiten wird hier diese Coaching-Methode der Introvision vorgestellt und dieses Buch ist noch super fresh. Ja, ist mir erst beim Bestellen aufgefallen, dass dieses Buch jetzt noch keine 2 Monate alt ist, also noch ja relativ frisch und neu am Markt. Und ich hatte vorher tatsächlich auch noch nichts von der Methodik Introvision gehört, habe aber natürlich dann in der Recherche und beim Lesen des Buches festgestellt, dass diese Methodik wohl doch schon sehr wissenschaftlich ja, solide fundiert ist. Und es geht am Ende natürlich auch wieder mal um das Thema Veränderung, Veränderung in unserem Leben. Und ich lese eine kurze Passage aus dem Klappentext, um einfach dir ein bisschen ja, einen Einblick zu geben, worum es gehen wird. Wer kennt es nicht? Das Problem im eigenen Verhalten ist erkannt, analysiert und bis zur Wurzel ergründet. Auch was man verändern muss, ist klar und deutlich herausgearbeitet. Doch in den entscheidenden Situationen gelingt es dennoch häufig genug nicht, das Erkannte umzusetzen. Warum nicht? Weil sich nur die wenigsten Prozesse in unserem Gehirn bewusst abspielen. Wie können wir trotzdem in die nachhaltige Veränderung unserer Emotionen kommen? Mit Hilfe der Introvision. Die Introvision ist ein neuropsychologischer Ansatz, der in Verbindung mit Transaktionsanalyse in der Lage ist, in sehr kurzer Zeit Stress, innere Blockaden, Ängste bis hin zu Panikreaktionen und andere Schwierigkeiten nachhaltig aufzulösen. Wie das genau funktioniert, was der eine, dein Leben verändernde Satz damit zu tun hat und welche Übungen es dafür braucht, erklären Ulrich und Renate Dehner in ihrem Buch. Niedrigschwellig und auch ohne Vorwissen leicht verständlich erfahren, was sie tun können, um endlich in die Veränderung zu kommen. Und ich muss sagen, dieses Nutzerversprechen hat mich natürlich mal wieder abgeholt, denn auch ich beschäftige mich natürlich mit mir selbst häufig mit dem Thema Veränderung, natürlich aber auch in meinen Trainings und Coachings immer, ja, fester Bestandteil meiner Arbeit. Und somit war ich neugierig und habe dieses Buch auch, ja, innerhalb von einer Woche, glaube ich, so abends weggeatmet und war sehr angetan erst einmal von dem Buch, von dem Schreibstil und auch von der Methodik. Und diese Introvision ist ursprünglich entwickelt worden an der Uni Hamburg. Und zwar, ich sag mal, aus einem Selbstzweck, nämlich um den Stress bei den dortigen Lehrkräften zu reduzieren. Und das Reduzieren von Stress hat so gut funktioniert und ist durch so viele Studien bestätigt worden, dass die beiden Autoren diese Praxis übernommen haben in die eigene Coaching-Welt und haben also diese Introvision, die früher halt, sag mal, in Anführungszeichen nur an der Uni Hamburg angewendet wurde, dann noch angereichert um die Transaktionsanalyse, um dann ein paar achtsamkeitsbasierte Elemente. Und schon haben wir dieses Buch in unseren Händen und die beiden Autoren, ja, Ulrich Dehner ist Diplompsychologe, Psychotherapeut und Coaching-Ausbilder, beschäftigt sich mit Kommunikations- und Transaktionsanalyse, mit Introvision, und Renate Dehner ist Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung. Also die kommen beide auch aus der Praxis und leben das, was sie lehren. Und ich möchte schon mal voranschicken, dass es mir nicht darum geht, jetzt eine Anleitung zu basteln, wie man das anwenden kann oder soll. Denn ich glaube nicht, dass das das Ziel dieses Buches ist. Die Autoren verweisen mehr oder weniger auch darauf, dass natürlich einige Elemente man an sich selbst auch mal beobachten darf. Aber jetzt einfach ein Buch zu lesen in der Hoffnung, dann jetzt die Introvision an sich selbst anzuwenden, das wäre doch ein etwas zu hehres Ziel. Und dafür bedarf es vielleicht doch auch einer professionellen Begleitung. Und von daher auch schon mal von mir vorab der Disclaimer. Ich möchte euch natürlich gerne einige meiner Top-Learnings mit auf den Weg geben. Ich möchte natürlich wie immer auch zum Nachdenken, zur Reflexion anregen. Ja, ist jetzt aber keine Introvisionsausbildung in der Nutshell, sondern ich werde einige Komponenten, einige Teile, Bestandteile dessen mit euch teilen, vorstellen. Und ich glaube, dass jeder da etwas rausziehen kann für sich, dass er auch im Wesen verstehen wird, wie Introvision funktioniert. Aber wie gesagt, um auch solche, ja, Methoden anzuwenden, bedarf es meines Erachtens nach auch entsprechend der professionellen Begleitung. Und meine Top 3 Learnings lauten: erstens Transaktionsanalyse und Imperative. Mein zweites Learning trägt den Namen innere Alarme. Und mein drittes Learning beschäftigt sich mit der Introvision. Und so steigen wir also ein gemeinsam in das Thema Transaktionsanalyse, mein Learning Nummer 1. Und die Transaktionsanalyse ist im Kontext der Introvision mehr oder weniger das theoretische Fundament eben dieser Coaching-Methodik. Und die Transaktionsanalyse selbst ist ja auch erst einmal nichts Neues, sondern ist eine psychologische Theorie, ein Modell der menschlichen Persönlichkeitsstruktur, welches in den 1950er Jahren von Eric Byrne entwickelt und auch in der Folge immer weiterentwickelt wurde und heute mir häufig auch noch begegnet im Bereich der Konfliktlösung oder auch im Bereich Kommunikation, im Bereich persönliches Wachstum, wenn es darum geht, seine eigene Selbstwahrnehmung zu stärken. Denn es geht ein bisschen darum, das menschliche Verhalten auch ursächlich ein bisschen greifbar zu machen. Und einer der ganz wesentlichen Kernpunkte der Transaktionsanalyse ist, dass in uns im Laufe unseres Lebens und vor allen Dingen, ich sag mal, in den frühkindlichen Beziehungserfahrungen halt Glaubenssätze wachsen, reifen, und dass diese Glaubenssätze, also diese inneren Überzeugungen, natürlich auch noch heute unbewusst unser Verhalten steuern. Also wir alle erleben unsere Eltern als kleine Kinder, wir erleben, wie sie mit uns umgehen, wir verinnerlichen dadurch ja gewisse Bilder von der Welt, daraus fertigen sich dann oder festigen sich Glaubenssätze, Überzeugungen und aus diesen Überzeugungen wachsen auch ja gewisse innere Antreiber heraus und es gibt in der Transaktionsanalyse 5 zentrale innere Antreiber, die ich zumindest einmal benannt haben möchte, nämlich sei perfekt, streng dich an, beeil dich, sei gefällig und sei stark. Und diese 5 inneren Antreiber, ne, wabern unterbewusst in uns herum und man kann natürlich versuchen, sich auf die Suche zu machen, so was ist wie stark bei mir ausgeprägt. Ich werde natürlich auch einen kleinen Einblick geben in meine eigene Gedanken- und Verhaltenswelt und aus diesen inneren Antreibern wachsen dann wiederum ja so innere Imperative, also so gedankliche Regeln. Ja, wenn ich zum Beispiel den inneren Antreiber habe, sei perfekt, dann ergibt sich daraus ein Imperativ, also ich sag mal so eine Art Befehlsform an mich selbst im Sinne von, ich darf keinen Fehler machen. Oder wenn jemand den Glaubenssatz oder den inneren Antreiber hat, sei gefällig, dann kann der Imperativ daraus heranwachsen, ich muss es allen recht machen. Oder wenn jemand der Meinung ist, stark sein zu müssen, was heißt der Meinung sein müssen, er merkt es ja wahrscheinlich gar nicht, sondern er ist damit irgendwie groß geworden, dann kann es sein, dass sich daraus ableitet, ich darf keine Schwäche zeigen. Und diese inneren Imperative sind also jetzt nicht nur irgendwelche Sätze, sondern sie erzeugen in uns diese Sätze ein Muss. Ja, das ist also ein eigenes inneres psychologisches Drucksystem, das halt unser gesamtes Verhalten im Hintergrund steuert, mehr oder weniger unterbewusst. Und diese Imperative haben halt so eine Art zwingenden Charakter. Ja, also sie steuern tatsächlich auch meine Entscheidungen und sie prägen dementsprechend auch unser tägliches Verhalten. Und es kann natürlich auch sein, dass sie Stress erzeugen, sobald die Gefahr besteht, dass ich vielleicht einen Fehler mache. Also wenn ich Gefahr laufe, einen Fehler zu machen und ich habe den Anspruch, irgendwie sei perfekt, ich darf keinen Fehler machen und dann drohe ich, einen Fehler zu machen, dann rotiert es in mir. Und ich möchte noch ein paar weitere Beispiele mit dir teilen, die diese inneren Imperative noch ein bisschen klarer hervorheben. Denn diese Imperative sind, wie gesagt, Sollvorstellungen, die sehr häufig ja eine Absolutheit ausdrücken, also zum Beispiel verknüpft sind mit, ja, auf keinen Fall darf mir etwas passieren oder es muss immer das und das sein oder niemals darf das und das passieren. Und wenn man das dann alles so ein bisschen zusammenfuckelt, kann man zum Beispiel Sätze hören wie, ich darf mich niemals schwach zeigen oder ich muss immer freundlich und hilfsbereit sein oder wenn ich bei diesem Projekt versage, dann gibt es eine Katastrophe. Ich darf niemanden verärgern, sonst wird es furchtbar. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, muss ich zurückschlagen. Wenn das und das passiert, gerate ich total in Panik. Oder? Bevor ich mich darauf einlasse, sterbe ich lieber. Ja, das sind natürlich sehr plakative Beispiele, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du mal in deiner eigenen Gedankenwelt herumkramst, dich mal wertschätzend und liebevoll selbst beobachtest in deinen eigenen Gedanken, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht Sätze auftauchen in dieser oder ähnlicher Form. Und diese inneren Imperative, also das, was unbedingt passieren muss oder das, was nicht passieren darf, ist halt auch eine ja sehr stark verankerte Ausgangslage für Stress, für Druck, vor allen Dingen halt dann, wenn ich irgendwie Gefahr laufe, dass das mal nicht hinhaut oder dass diese Imperative nicht befriedigt werden. Und das bringt mich gleich zu meinem zweiten Learning, nämlich zu dem Begriff der inneren Alarme. Möchte vorher aber dich noch weiter zum Reflektieren anregen, nämlich mal zu überlegen, wie lauten denn wohl deine inneren Antreiber? Wie gesagt, ich habe mal diese 5 wesentlichen inneren Treiber mit dir geteilt, sei perfekt, streng dich an, beeil dich, sei gefällig, sei stark. Ja, du kannst mal selber einfach spontan aus dem Bauch heraus überlegen, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wo würdest du dich mit den einzelnen Glaubenssätzen oder inneren Antreibern denn so einschätzen? Oder du könntest vielleicht auch einfach mal so einen Fragebogen ausfüllen, denn in der Vorbereitung dieser Folge, und da muss ich halt so ein bisschen schmunzeln, habe ich mich daran erinnert, dass ich vor ziemlich genau 3 Jahren mal einen Selbsttest zum Thema innere Antreiber bearbeitet hatte. Ich habe mich schon mal mit dem Thema Transaktionsanalyse auseinandergesetzt und hatte dann ein bisschen gegoogelt und bin auf eine Excel-Datei gestoßen von einer Coach-Kollegin, Christa Marie Münchow. Die hat eine Excel-Datei entworfen mit 50 Aussagen. Diese Aussagen kann ich dann bearbeiten mit Zustimmung oder Ablehnung. Und jeweils 10 Items zahlen halt dann entsprechend auf einen dieser Antreiber ein. Und dann kriegt man am Ende eine Skala mit den unterschiedlichen Ausprägungen dieser 5 inneren Antreiber. Und ich habe diese Excel-Datei nochmal rausgekramt. Ich hatte nicht reingeguckt in das Ergebnis von vor 3 Jahren, sondern habe sie noch einmal von vorne bearbeitet und komme zu folgendem Ergebnis. Und das fand ich ganz spannend, weil in diesen 3 Jahren sich doch ein bisschen was getan hat. Also mein Top innerer Treiber ist: streng dich an. Ich habe da 30 Punkte, also es gab jeweils 10 Fragen pro Item, 5 wäre die maximale absolute Zustimmung, das heißt 50 wäre die maximale Ausprägung und da bin ich glaube ich mit 30 eigentlich relativ entspannt, so vom Gefühl. In der Auswertung steht, dass so ab 40 sehr klar in den ersten Minuten eigentlich solche Treiber in der Kommunikation sehr schnell deutlich werden. Das heißt, mit 30 als Top-Ergebnis fühle ich mich zumindest eigentlich nahezu schon fast entspannt. Aber streng dich an ist also mein Top-innerer Antreiber, sehr dicht gefolgt von beeil dich, 28 Punkte. Und dann kommt auf dem geteilten 3. Platz sei perfekt und sei gefällig, sei stark mit 23 Punkten. Also alles insgesamt sehr nah beieinander, gerade mal 7 Punkte Unterschied zwischen diesen 5 Aspekten, aber streng dich an und beeil dich hier sehr federführend. Und dann habe ich das mal verglichen mit meinem Ergebnis von vor 3 Jahren, relativ genau vor 3 Jahren. Und ich war tatsächlich sehr überrascht und auch erfreut zu sehen, dass vor 3 Jahren die inneren Antreiber sei perfekt und sei gefällig auf dem geteilten 1. Platz waren mit 35 Punkten in Anführungsstrichen. Das heißt, beide Werte sind um den Faktor 10 heruntergefallen und das hat mich positiv gestimmt, denn der Hang nach Perfektionismus und sei gefällig im Sinne von eck nicht an, mach's allen recht, fokussiere dich nicht zu stark auf deine, sondern lieber auf fremde Bedürfnisse, das sind wirklich auch Gedanken und vielleicht sogar Imperative gewesen, die mich vor 3 Jahren noch sehr stark beschäftigt und auch beeinflusst haben. Und ich habe zumindest die Wahrnehmung, dass deren Ausprägung und deren Einfluss auf mein Verhalten nachgelassen haben. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und lade dich ein, vielleicht auch diesen Fragebogen einfach mal zu bearbeiten. Ich habe versucht, den Link zu diesem Fragebogen zu diesem Excel nochmal zu ergoogeln. Die Internetseite der Kollegin ist allerdings auch gar nicht mehr online. Von daher würde ich ihn aber trotzdem unverändert im Original, alle Props gehen raus an Frau Münchow, den einfach bei mir beim Google Webspace hochladen, hier unter der Folge verlinken. Und wenn du Lust hast, kannst du den gerne mal bearbeiten. Und wenn ich jetzt mal meine Antreiber nehme, streng dich an und beeil dich, dann wäre es halt möglich, dass sich daraus folgende Imperative für mich ableiten. Ja, typische Imperative für streng dich an sind: ich darf niemals nachlassen. Oder ich muss immer noch ein bisschen mehr geben. Ich darf nicht aufhören, bevor es wirklich hart wird. Ich muss zeigen, dass ich bereit bin zu kämpfen. Ich darf nicht entspannt arbeiten, nur Anstrengung zählt. Das sind durchaus Gedanken, mit denen ich mich zumindest schon mal auseinandergesetzt habe, um es mal noch sehr gelinde auszudrücken. Und damit laufe ich natürlich Gefahr, Leistung irgendwie gleichzusetzen mit Anspannung oder mit einer Last, die ich fahre. Also eigentlich könnte doch auch eine Leistung von Wert sein, wenn ich mich jetzt nicht hundertprozentig anstrenge, und es kann auch trotzdem ein gutes Ergebnis sein. Oder? Fragezeichen. Vielleicht auch Frage an mich selbst. Und der innere Antreiber beeil dich, ja, mein zweithöchster Antreiber, könnte ja auch folgende Imperative, ja, mit sich bringen. Ich muss schnell sein, und zwar immer. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss sofort reagieren. Ich darf nicht warten oder Dinge liegen lassen. Oder ich muss beweisen, dass ich effizient bin. Und auch das kommt mir durchaus bekannt vor und kann schon mal dazu führen, dass von außen betrachtet ich gegebenenfalls ein etwas erhöhtes Stresslevel haben könnte, manchmal vielleicht auch ein wenig in Eile oder gehetzt wirke und vielleicht auch an den ein oder anderen Stellen mal Schwierigkeiten haben könnte mit Pausen. Ist mir nicht alles sehr fremd, ich will es auch gar nicht zu sehr aufs Tableau heben. Wie gesagt, es ist ja auch für mich eine Reise und auch ich möchte das auf mich wirken lassen, aber zumindest war diese Auseinandersetzung mit dem Thema der Transaktionsanalyse, den damit verknüpften inneren Antreibern und der Verknüpfung mit Imperativen nochmal sehr, sehr spannend, hat mich angeregt zum Nachdenken und ich hoffe, auch bei dir dazu beigetragen zu haben, nochmal drüber nachzudenken, was denn dich innerlich so antreibt. Und wenn du dann diese inneren Imperative kennst, dann kann es sein, dass diese inneren Imperative auch, Learning Nummer 2, diese inneren Alarme in dir auslösen. Und innere Alarme sind Reaktionsmuster, vielleicht teilweise auch auf unbewusste Triggerpunkte, also auf unbewusste Auslöser, wenn so ein Imperativ bedroht werden sollte. Ja, also wenn irgendwie du Gefahr läufst, tatsächlich einen Fehler zu machen, ne, obwohl du eigentlich sagst, es muss alles perfekt sein, oder dass du irgendwie vielleicht tatsächlich langsamer vorankommst, als du eigentlich dachtest, wobei du eigentlich der Überzeugung bist, oh, ich muss immer ganz schnell sein, ich muss abliefern, ich muss effizient sein, ich darf keine Zeit verlieren, dann wirkt sich das natürlich auf dein Verhalten aus und du wirst wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise reagieren. Ne, und wenn wir uns diese Verhaltenssteuerung, also was passiert da eigentlich, mal auf unserer Gehirnregion anschauen oder übertragen ins Gehirn, dann haben wir zwei sehr gegensätzliche Systeme. Da haben wir einmal das limbische System, da ist die Amygdala mit involviert und die Amygdala und das limbische System sind eher Reaktionen emotionaler Natur, also eine schnelle Entscheidung treffen aus der Emotion heraus, ne, zum Beispiel Flucht oder Kampf oder Freeze, ja, das sind ja mögliche spontane Reaktionen auf gewisse Reize. Und dann haben wir natürlich auch noch irgendwie sowas wie einen Verstand, also eine überlegte, vielleicht auch idealtypische Reaktion. Und das geschieht in unserem Gehirn eher so im Bereich des präfrontalen Kortex. Und immer wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir reagieren auf etwas, dann sind diese Systeme miteinander ja nicht verknüpft, aber sind damit involviert. Und vor allen Dingen dann, wenn wir Gefahr wittern, ja, wenn unsere Identität, unsere Imperative bedroht werden, dann reagiert in der Regel das limbische System, also vor allem die Amygdala. Und das sind dann eher negative Emotionen. Und diese negativen Emotionen lösen dann wirklich ja einen inneren Alarm aus. Und das führt häufig zu Stress, zu Angst, zu Vermeidung, zu Blockaden, zu irgendeiner impulsiven Reaktion. Und das äußert sich dann gegebenenfalls in Lampenfieber oder Prüfungsangst, Höhenangst, Angst davor, sich zu blamieren, Verlustangst, Flugangst, Angst davor, auf einmal eine Präsentation zu halten, Angst davor, sich selbst irgendwie zu präsentieren, sich selbst darzustellen, obwohl man eigentlich, also wider besseren Wissens, das ist immer so das Verrückte, eigentlich weiß ich, dass ich schon seit 10 Jahren auf der Bühne stehe, dass ich das kann und kein Lampenfieber haben brauche, aber irgendetwas löst in mir eben diese, ich sag mal, emotionale Reaktion aus. Und auch wenn ich vorher alles durchdacht habe und, ich sag mal, der Verstand weiß, es ist völliger Blödsinn, was hier passiert, kann ich mich nicht dagegen wehren. Und das liegt letztendlich daran, dass die Reaktion der Amygdala, also diese emotionale, spontane Reaktion, zeitlich gesehen immer schneller abläuft, als unser Verstand arbeiten kann. Und da möchte ich dir eine kurze Textstelle vorlesen auf der Seite 44. Die Untersuchung der Universität Bochum zeigt beeindruckend auf, wie subtil die neuronalen Prozesse funktionieren, die zu einer Reaktion in der Amygdala führen und weshalb es so gut wie unmöglich ist, einem Alarm mit rationaler Erkenntnis beikommen zu wollen. Bis unser Bewusstsein, unser Denken reagiert, sind die Stresshormone schon längst im Umlauf. Wie sehr man sich auch auf Situationen, von denen man schon weiß, dass man mit Stress reagieren wird, vorher vorbereitet, sobald auch nur ein Element aus der ursprünglichen Situation auftaucht, kommt der Stressbetrieb in Gang. Und einmal ausgeschüttete Stresshormone kann man nicht zurückrufen. Rationales Verstehen befähigt Betroffene im besten Fall, nach einer mit Stress belasteten Situation konstruktiv umzugehen, um schneller wieder gelassen und handlungsfähig zu werden, doch es verhindert nicht den Stress. Der Sinn und Zweck eines jeden Alarms ist es, den Menschen zum schnellen und entschlossenen Handeln zu bewegen. Und weil eben nun mal die Amygdala schneller ist als unser präfrontaler Kortex, handeln wir halt oft nicht so, wie wir es rational eigentlich wollen. Ja, und vielleicht kennst du das auch von dir, vielleicht beobachtest du das als, sagen wir auch, Ergebnis von Coaching und Selbsterkenntnis und Büchern und so. Wir wissen eigentlich alles, was zu tun ist, aber wenn dann die Situation kommt, ist man irgendwie nicht Herr der Lage, weil dann die Amygdala wieder übersteuert und einfach dich spontan reagieren lässt, impulsiv reagieren lässt und am Ende denkst du wieder, meine Güte, das hätte ich schlauer lösen können. Ja, wenn manchmal dein Verstand eigentlich sagt, bleib ruhig, Ruhe bewahren, ja, dann schreit die Amygdala, Gefahr, mach was, hau einen raus, lass dir das nicht bieten, ja, und stößt dann irgendwelche Automatismen in dir an, die du dann kaum noch willentlich steuern kannst. Und das sind dann am Ende halt irgendwie jetzt kein Zeichen von Charakterschwäche, sondern das sind einfach gesagt neurobiologische Schutzprogramme. Und die haben ja einen Sinn. Ja, also irgendwie, irgendwann war das halt mal ein gutes Verhalten, aber ist es halt heute noch gut? Und da wissen wir manchmal im Nachgang, na, hätte man besser lösen können. Und wenn ich jetzt mal bei diesem Thema Alarm bleibe, dann lese ich mal weiter vor wie folgt. Die Sirenen von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen sollen andere Verkehrsteilnehmer veranlassen, Platz zu machen. Die Alarmanlage in Häusern und Autos soll die Polizei oder andere Helfer herbeirufen, um die Gefahrensituation so schnell wie möglich zu beenden. Doch ein Alarm kostet eine Menge Energie und das menschliche Gehirn ist ziemlich gut darin, Energieverschwendung zu vermeiden. Deshalb nämlich gilt noch ein weiterer Satz, der da lautet: Ein Alarm, auf den keiner reagiert, ist sinnlos. Und da kommen wir so langsam schon so in Richtung, ja, Introvision, in Richtung drittes Learning, denn das ist ja wieder das Gute. Ja, und das ist auch der Trick bei der Geschichte. Ja, wenn keiner mehr auf den Alarm reagiert, kann man auch auf ihn verzichten. Denn das Gehirn hat Besseres zu tun, als seine Energie auf etwas Nutzloses zu verschwenden. Und genau an diesem Punkt setzt Introvision an. Denn mit der Introvision wird der Alarm in der Amygdala gelöscht, indem man ihn einfach leer laufen lässt. Und das will ich mir gleich mit dir anschauen in meinem dritten Learning, also wie ich diese, ja, inneren Alarme also etwas neutralisieren oder zumindest beruhigen kann, dass sie also in mir nicht mehr so einen Stress auslösen, dass also nicht mehr meine Amygdala so stark aktiviert wird. Bevor ich das aber mache, möchte ich dich zumindest mal einladen zu hinterfragen, was dich denn aktuell vielleicht gerade tatsächlich stresst. Ja, bist du heute oder in den letzten Tagen irgendwann mal von einer Situation oder vor einem Menschen so richtig intensiv gereizt worden? Und hast du dann auf, ja, diesen Reiz in einer Art und Weise reagiert, ja, von der du im Nachgang gedacht hast, na, ja gut, das hätte ich auch besser lösen können. Und falls dem so ist, und ich bin zuversichtlich, dass wir alle, sofern wir mit Menschen irgendwie kommunizieren, immer wieder mal an so einen Punkt kommen, dass du dir mal vielleicht überlegst, welcher Imperativ ist da vielleicht bedroht worden? Also welcher innere Anspruch, welche innere Regel, die du vielleicht aufgesetzt hast für dich und dein Verhalten oder wie Menschen mit dir umgehen sollten, welcher Imperativ hat sich da irgendwie gezeigt und ist da verletzt worden und hat dann irgendwie dazu geführt, dass du in einer Art und Weise reagiert hast, von der du eigentlich dachtest, das könntest du besser. Denn in meinem dritten Learning soll es jetzt darum gehen, wie uns die Introvision jetzt dabei helfen kann, also diese Alarme, ja, und diese, ja, sagen wir mal, panischen Reaktionen, die zu übersteuern und zu lernen, halt nicht Angst oder Stress oder Vermeidungsstrategien an den Tag zu legen, sondern vielleicht irgendwann einfach auch, ich sag mal, so zu reagieren, wie man sich das wünscht, dass man also nicht mehr übermannt wird von den Emotionen, sondern tatsächlich in der Lage ist, auch auf dieses limbische System zuzugreifen, beziehungsweise, entschuldigt, auf den präfrontalen Kortex, also da, wo eigentlich der Verstand sitzt, meine Verhaltenssteuerung, meine Impulskontrolle. Und ich werde dir das in der Theorie mit auf den Weg geben. Ja, diese Introvision ist eine Methodologie, die von Coaches, von ausgebildeten Menschen, von Profis angewendet wird. Ich bin kein Profi in diesem Gebiet und möchte dir aber trotzdem natürlich mit auf den Weg geben, welche 5 Einzelschritte dann ja verwendet werden, um dort wieder auf den Weg zu kommen. Allerdings, wie gesagt, mit dem Disclaimer, ich habe selber noch nicht praktiziert, ich habe selber noch nicht an mir erfahren. Aber ich kann zumindest schon mal spoilern, ich bin so neugierig, dass ich das nicht mehr lange auf sich warten lasse. Und somit ist also Introvision selbst erst einmal eine Coaching- und Selbstregulationsmethode, die darauf abzielt, diese imperativ basierten Alarme in mir zu identifizieren, diese emotional, sagen wir mal, etwas zu beruhigen, vielleicht auch zu entkoppeln, um innere Ruhe zurückzugewinnen und auch wieder, sagen wir, einen Handlungsspielraum zu haben zwischen einem Reiz und meiner Reaktion. Und wenn du mich eine Weile schon verfolgst, wirst du feststellen, dass diese ja Reaktion, eine Reizreaktion, dazwischen ist ein Raum, dass mir das in der Vergangenheit extrem schwer gefallen ist. Ja, dass ich also als Reizreaktionsmaschine sofort reagiert habe, ohne mir zu überlegen, wie möchte ich reagieren oder ohne diese Zeit überhaupt zu bekommen. Weil mein Körper dann eigentlich schon gesagt hat, boah, du musst jetzt hier, lass dir das nicht gefallen, mach was, geh in die Aktion. Und ich möchte gerne den Raum zwischen einem Reiz und meiner Reaktion erweitern, um dann die bestmögliche, idealtypische Reaktion an den Tag zu legen, die ich halt, die vielleicht auch besser zu mir passt, die besser zu dem passt, wie ich wahrgenommen werden möchte, die besser zu dem passt, wie ich mein Leben gestalten möchte, wie ich mit Menschen umgehen möchte. Und der Prozess der Introvision besteht aus 5 Schritten und ich werde diese 5 Schritte mit dir durchgehen und ein bisschen erläutern. Und der erste Schritt der Introvision nennt sich weite Wahrnehmung. Und weite Wahrnehmung bezieht sich so ein bisschen auf das Thema Achtsamkeit. Ich habe gesagt, dass die Autoren diese Introvision, sagen wir, herausgenommen haben, angereichert haben, um ein paar Elemente der Transaktionsanalyse, das haben wir uns angeschaut. Und jetzt kommen so ein paar Elemente von der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion von John, wie heißt er, Kabat-Zinn halt mit hinzu. Und diese weite Wahrnehmung ist erst einmal ein bewusstes und offenes Wahrnehmen ohne Wertung und ohne Ziel. Und es geht erst einmal nur darum, einen innerlichen Raum zu schaffen, nicht in den Widerstand zu gehen, auch mit der Emotion, nicht in den Widerstand zu gehen mit dem eigenen Verhalten, nicht sofort in die Analyse abzuspringen, sondern erst einmal sich selbst vollumfänglich zu beobachten, ohne sich dann sofort in Details zu verstricken. Und ich habe lange auf diesem Konzept weite Wahrnehmung nachgedacht, weil es mir extrem schwer fällt, ehrlich gesagt, in diese weite Wahrnehmung zu kommen. Und deswegen empfehlen auch die Autoren, sich auch in dieser Methode halt nicht sofort irgendwie zu üben. Und ich sage, ich mache das jetzt mal an mir selbst, sondern das ist am Ende auch schon etwas, was man mit der Zeit einfach üben darf. Und zum Thema weite Wahrnehmung gibt es tatsächlich auch eine Übung im Buch. Und diese Übung kann man eigentlich relativ einfach mal selbst übertragen. Und zwar nämlich mal beim Hören von Musik zu wechseln zwischen einer fokussierten Wahrnehmung und einer weiten Wahrnehmung. Und dann nimmst du dir einfach ein Musikstück, was dir gut gefällt, oder einfach Musik, legst dich hin und hörst das Musikstück und versuchst dich mal auf ein einzelnes Instrument zu fokussieren, versuchst herauszuhören, ja, im Sinne von fokussierter Wahrnehmung. Und danach stellst du mal deine Wahrnehmung um und versuchst die Musik als Gesamtheit wahrzunehmen, also als sich ständig verändernder Klangteppich. Und dann kannst du damit ein bisschen spielen und versuchst mal hin und her zu switchen. Und ich habe zumindest bei mir selbst die Erfahrung gemacht, dass diese fokussierte Wahrnehmung, das ist möglich, machbar, fällt mir auf jeden Fall wesentlich leichter als der Versuch, mal alles ja, in seiner Gesamtheit zu erfassen, ohne sich zu verlieren in Details und auch mal sich selbst zu beobachten, was das mit mir macht. Also welche Empfindung geht mir durch den Körper beim Hören dieses Klangteppichs. Und das ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und das versuche ich auch im Laufe des Tages immer mal wieder in anderen ja, Situationen des Tages mal einfließen zu lassen und werde an späterer Stelle zum Abschluss da nochmal zumindest eine kleine Übung und auch meine Erfahrung mit dir teilen. Aber diese weite Wahrnehmung ist ein erster Schritt im Bereich der Introvision. Und dann gilt es, gerne zusammen mit dem Coach, natürlich erstmal herauszuarbeiten, welche Imperative wohnen, schlummern in mir und ja, welche Imperative sind extrem stark ausgeprägt. Und wenn ich jetzt wirklich gerade in einer Stress- oder Konfliktsituation bin, die ich aufarbeiten möchte, welches innere Muss, welches in Anführungsstrichen Zwangsverhalten wird denn jetzt gerade bedroht? Ja, und wir haben ja gesagt, ich muss perfekt sein, ich darf nicht kritisiert werden, ich muss immer alles unter Kontrolle haben. Das sind so ein paar mögliche Imperative, die man natürlich noch wesentlich konkreter und spezifischer herausarbeiten kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so die Sahnearbeit, also so die ja, große Herausforderung und die ja, wesentliche Leistung des Coaches, nämlich diesen Imperativ herauszuarbeiten und dann nochmal in Schritt 3 den auslösenden Satz zu finden, nämlich den spezifischen Gedanken, der halt dann tatsächlich den Alarm, den inneren Alarm, über den wir vorhin gesprochen haben, aktiviert. Und den auslösenden Satz zu finden und dieser Satz selbst, das ist auch das, was die Autoren als den Satz beschreiben, der halt das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Und da möchte ich nochmal eine kleine Textstelle dazu vorlesen. Der alarmauslösende Satz wird auf jeden Fall in der Möglichkeitsform abgefasst. Wenn der Imperativ lautet, ich darf nicht scheitern, lautet der dazugehörige Satz, mit dem gearbeitet wird, es kann sein, dass ich mit diesem Projekt scheitere. Lautet der Imperativ, ich darf nicht abgelehnt werden, so wird der dazugehörige Satz zum Beispiel formuliert mit, es kann sein, dass ich abgelehnt werde, wenn ich mich mit meiner Forderung durchsetze. Heißt der Imperativ, ich muss diese Prüfung bestehen, koste es, was es wolle, so ist der zugehörige Satz, es kann sein, dass ich durch die Prüfung falle. Und ich finde, beim Lesen dieser Sätze kann ich mich super gut reinfühlen, dass das genau die Trigger sind, die halt dann meine inneren Imperative, sagen wir mal, ansteuern, bekämpfen und dementsprechend dann in mir den Stress auslösen. Und ich habe jetzt sehr bewusst mich nicht so intensiv hier hineingearbeitet, um meine tatsächlich auslösenden Sätze zu finden, weil ich das gerne wirklich machen möchte, und zwar unter Begleitung eines Menschen, der das halt wirklich auch beruflich kann, der das wirklich gelernt hat und diese Methode halt drauf hat. Kann mir aber vorstellen, ich habe natürlich schon so ein, zwei Beobachtungen an mir selber gemacht, dass es in eine Richtung gehen könnte, wie zum Beispiel, ich muss immer schneller und stärker leisten, als die Situation es eigentlich verlangt. Denn ich habe ja gesagt, meine inneren Antreiber sind streng dich an und beeil dich. Ja, und wenn ich die beiden miteinander kombiniere, dann könnte sowas dabei rauskommen. Oder wenn ich sei perfekt und sei gefällig miteinander kombiniere, könnte ein Satz bei mir lauten, ich darf keine Fehler machen, sonst enttäusche ich andere. Ja, und das sind jetzt aber meines Erachtens nach noch sehr, ich sag mal, generische Sätze, ne, die jetzt schon Imperativ und Trigger irgendwie miteinander, ich sag mal, verknüpfen, da glaube ich eine relativ klare innere Dynamik rausarbeiten, aber ich fand die Beispiele hier im Buch, ja, ich sag mal, sehr treffgenau, sehr situationsbezogen und halt wirklich auch dann auf die jeweilige Situation übertragen. Und da wollte ich mich jetzt noch nicht reinbegeben, aber ich habe schon die ganze Zeit auch jetzt in den letzten Tagen mich selbst beobachtet und mal geguckt, so welche Imperative gibt's denn und welche alarmauslösenden Sätze kann ich so in mir, ne, irgendwie rausarbeiten, rauskristallisieren, welche Sätze, wenn ich sie mir sage, lösen denn in mir tatsächlich Stress und Sorge aus. Und das ist nämlich dann, ich sag mal, der zentrale Aspekt der weiteren Arbeit. Denn es geht darum, in der Introversion dann sich mit diesen alarmauslösenden Sätzen immer wieder zu konfrontieren. Das ist Schritt 4. Konfrontation mit dem Alarm. Und das aber halt durch die Technik der weiten Wahrnehmung. Ja, also ohne jetzt direkt in die Emotion hineinzugehen, ohne sofort gegenzusteuern oder ohne in so eine Schutzreaktion zu gehen, sondern einfach nur wahrzunehmen, damit die Amygdala, das ist ja letztendlich ein Gedankenspiel, damit die Amygdala dann lernt, dass eigentlich gar keine reale Gefahr besteht. Ja, und damit löst sich dann sukzessive der Alarm aus, also der Alarm führt halt dann ins Leere. Ja, und dann merkt der Körper oder das Gehirn, ey, ich habe hier die ganze Zeit immer auf Alarm geschaltet, aber es passiert ja nichts, dann brauche ich auch keinen Alarm mehr rausballern. Ja, und das ist dann, ja, ich sag mal, eine Art der kontrollierten Extinktion, also eines Überlernens. Ja, und das alte Alarmprogramm verliert seine Macht. Ich habe da vorhin noch beim Spazierengehen mit meiner Frau drüber gesprochen und ich dachte, ey, das klingt ja so ein bisschen wie Desensibilisierung. Und da dachte ich, yo, das klingt tatsächlich irgendwie so. Also fand ich zumindest einen passenden Vergleich, kann man sich so vorstellen. Und diese Konfrontation mit dem Alarm, das ist dann auch im Schritt 5, ich sag mal, die Hausaufgabe und die Nacharbeit, dass man das halt immer wieder regelmäßig wiederholt. Ja, dass man diese Imperative und Alarmsätze bewusst anwendet, sich dem immer wieder aussetzt und dann auch bewertet auf einer Skala von 1 bis 10, ja, wie stark trifft mich das noch, mit dem Ziel, irgendwann den alarmauslösenden Satz halt dann auf eine Null zu bringen, also dass es in mir nichts mehr auslöst. Und dadurch stabilisiert sich dann, ich sag mal, wieder mein Verhalten und ich bin sehr wahrscheinlich dann, wenn die Situation kommt, wieder in der Lage, halt auf meine bewusste Verhaltenssteuerung zurückzugreifen und werde halt nicht übersteuert, übermannt von der Amygdala, die eigentlich, ja, wie gesagt, mich versucht, in eine Alarmsituation, in ein Alarmverhalten zu drängen. Und damit habe ich die 5 Schritte der Introvision mit dir geteilt. Schritt 1, weite Wahrnehmung. Schritt 2, den Imperativ herausarbeiten. Schritt 3, den alarmauslösenden Satz finden. Wie gesagt, der Satz, der das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Und Schritt 4, Konfrontation. Schritt 5, Konfrontation im Sinne von Nacharbeiten, Hausaufgaben machen. Also immer wieder regelmäßig den Alarm einsetzen, bis er dann irgendwann ins Leere führt. Und ich habe jetzt häufiger schon gesagt, dass ich von der Theorie angetan bin, weil sie in meinen Augen tatsächlich sehr konkrete Hilfe verspricht. Ja, ich habe ja vorhin auch Anwendungsfälle genannt, wie zum Beispiel irgendwie Lampenfieber, Prüfungsangst, Höhenangst, Angst vor Blamage, Flugangst. Alles ist immer Angstzustände, von denen wir eigentlich wissen, dass sie irrational sind, aber trotzdem, ne, trotz dieses Wissens kriegen wir es nicht auf die Kette. Und ich begleite natürlich auch Menschen, die vor solchen Herausforderungen stehen. Und ich möchte ganz gerne meinen eigenen, ich sag mal, Methodenkoffer anreichern, um die Möglichkeit, das noch besser zu bearbeiten. Und von daher habe ich tatsächlich auch sogar schon mal recherchiert, wann und wo ja die nächste Weiterbildung im Bereich Introvision an den Start geht. Habe das für meine Jahresplanung schon auf dem Zettel. Und im Sinne meines inneren Antreibers, beeil dich, habe ich eine Ausbildung für Ende 26, eine für Anfang 26 gesehen und habe mir natürlich schon mal für die Termine für Anfang 26 aufgeschrieben und ja, bin sehr zuversichtlich, dass ich das zeitlich eingebaut bekomme und dementsprechend dann auch später in der Lage bin, noch intensiver darauf zuzugreifen und vielleicht auch auf dieser Grundlage meinen Coaches zukünftig noch besser helfen zu können und vielleicht auch noch mich selbst natürlich besser kennenzulernen. Ich finde das als letzten Punkt charmanter in der ganzen Nummer, dass am Ende gar nicht so relevant ist, woher kommt denn jetzt dieser Imperativ, woher kommt denn jetzt dieser innere Antreiber, sondern das ist gar nicht relevant. Also man wühlt auch hier nicht zu sehr in der Vergangenheit. Ich habe ja schon mal gesagt, dass diese Vergangenheitsbewältigung für mich so eher der therapeutische Ansatz. Ich als Coach versuche eher in die Zukunft zu blicken und Es ist nicht entscheidend, woher der Imperativ kommt. Es ist nur entscheidend, dass wir wissen, dass er da ist, dass er dich heute beeinflusst und dass wir daran arbeiten können. Und das fand ich auch nochmal irgendwie ganz schön an dieser Methodik. Und ja, ich habe zumindest in diesem Buch viel gelernt, auch über mich. Ich hoffe, dass ich bei dir ein paar Gedanken anregen konnte, dass vielleicht auch du etwas über dich und dein eigenes Verhalten gelernt hast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir sowieso generell gefällt, was ich hier tue, dann hast du eine ganz einfache Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen, nämlich indem du einfach diese Folge likest oder mir auf der Plattform, auf der du mich gerade hörst, irgendwie ein Abo schenkst oder 5-Sterne-Bewertung. Du wirst einen Weg finden, dir meine Wertschätzung auszudrücken. Und wenn du Ratschläge hast oder Fragen oder einfach zu mir den Kontakt suchen möchtest, dann wirst du in den Shownotes einen sogenannten Linktree finden, wo du ja mögliche Adressen und mögliche Wege finden wirst, die zu mir führen. Und ich fasse zusammen aus dem Buch Der Satz, der dein Leben verändert, mit Introversion gegen inneren Stress, Ängste und Blockaden von Ulrich und Renate Dehner wie folgt meine Top 3 Learnings. Learning Nummer 1, Transaktionsanalyse und Imperative. Und in der Transaktionsanalyse klären wir eigentlich auf Basis früherer Erfahrungen, wie sich Glaubenssätze entwickeln. Und diese Glaubenssätze produzieren zwingende Imperative. Und diese Imperative steuern wiederum unser Verhalten. Das sind so, ja, eigene Vorstellung, wie denn das Leben zu sein hat, wie es abzulaufen hat. Und diese ja, Imperative sind ein, ich nenne es mal, ein psychologisches Drucksystem, ja, und die ja, steuern unsere Entscheidungen, haben so eine gewisse Art des zwingenden Charakters. Und wenn ich sage, ich habe den inneren Treiber, sei perfekt, ja, dann kann so ein Imperativ sein, ich darf auf keinen Fall jemals einen Fehler machen. Ja, und sobald aber ich Gefahr laufen sollte, einen Fehler zu machen oder dass mir ein Fehler unterläuft, dann kommt nämlich mein zweites Learning zum Tragen, nämlich ein innerer Alarm. Ja, wenn so ein innerer Imperativ bedroht wird, dann aktiviert dieser unsere Amygdala, also unsere emotionale, spontane Reaktion. Ja, und diese spontane Reaktion wird in der Regel irgendwelche stressigen Reaktionen hervorrufen, wird Angstzustände hervorrufen, wird irgendwelche Blockaden in uns hervorrufen, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Ja, denn die Amygdala, das zeichnet sie aus, ja, ist das Element in der Verhaltenssteuerung, das einfach schneller ist als unser Verstand. Und wenn die Stresshormone einmal rausgeballert sind, dann gibt es auch keinen Weg zurück mehr. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir manchmal reagieren, wie wir reagieren, obwohl wir eigentlich anders reagieren wollen. Ja, wir nehmen uns vor, gelassen und ruhig und entspannt zu bleiben. Und dann irgendwo wird in uns ein Knopf gedrückt oder ein innerer Imperativ verletzt. Und dann, ja, wie bei so einem weißen Hai, dreht sich halt dann die Iris, die Pupille nach hinten, ja, man sieht nur noch weiß und reagiert. Ja, und das ist genau das, was die Introvision versucht zu vermeiden, also was, woran sie arbeiten möchte. In meinem Learning Nummer 3 habe ich mit ihr geteilt, dass die Introvision ein Coaching-Ansatz, eine Coaching-Methodik ist, die mithilfe eines fünfschrittigen Prozesses dabei hilft, den alarmauslösenden Satz in dir zu finden, sich immer wieder gedanklich mit diesen zu konfrontieren, um irgendwann festzustellen oder die Amygdala lernen zu lassen, dass dieser Alarm eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass das, was ich da mir vielleicht gedanklich ausmale, gar nicht geschieht und dass dann in der realen Situation auch tatsächlich nichts mehr in mir getriggert wird und ich so die Möglichkeit habe, also wieder, ich sag mal, in die Ruhe zu kommen, Blockaden zu lösen und Ängste zu überwinden. Und ich habe ja bereits meine Begeisterung für die Methode mit dir geteilt, sowie auch eine kurze Übung zum Thema weite Wahrnehmung, Stichwort Musik, wahrnehmen als Klangteppich versus einzelne Instrumente und möchte als Abschluss dieser Folge eine weitere Übung mit dir teilen, in der es oder mit deren Hilfe es möglich sein wird, die weite Wahrnehmung im Alltag noch weiter zu praktizieren, einzusetzen. Und da lese ich dir vor, die Übung 5 auf Seite 149 wie folgt. Und vielleicht nimmst du diese Übung einfach mal mit in die nächsten Stunden, Tage und versuchst sie einzubetten. Während du gehst, versuche einmal, deine Aufmerksamkeit zu weiten. Statt auf einzelne Objekte zu schauen, erfasse das gesamte Sichtfeld. Achte darauf, wie viel mehr du wahrnimmst als im normalen, fokussierten Modus. Falls du Ablenkungen bemerkst, kehre sanft zur weiten Wahrnehmung zurück. Du kannst dies auch in Meetings ausprobieren, um feine Stimmungen im Raum besser wahrzunehmen. Ich wünsche dir für diese Übung ganz viel Freude, viel Spaß. Ich hoffe, du bist neugierig und versuchst in den nächsten Stunden oder Tagen, dich in der weiten Wahrnehmung zu üben. Ich kann zumindest für mich behaupten, dass mir das super schwer fällt, gleichzeitig aber auch Freude bereitet, daran weiter zu arbeiten. In dem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Wertschätzung in Form von Zeit, dass du mich hier hörst. Würde mich sehr freuen, wenn du in 14 Tagen bei meiner nächsten Episode wieder mit am Schlüssel wärst. Bis dahin, gute Reise, gute Besserung und bis zum nächsten Mal.